schönen guten Tag. Dies ist die Folge 44 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute begrüße ich einen in doppelter Hinsicht alten Bekannten, Ulrich Kälber, seit 2 Jahren Bundesdatenschutzbeauftragter. Grüße sehr, Kälber.
Hallo, ich grüße
dich. In doppelter Hinsicht, weil wir schon mal in der Folge 7 dieser Reihe, nämlich Mitte April, ganz am Anfang der Corona-Krise miteinander gesprochen haben und damals gesprochen haben, auch vor allen Dingen und ganz prominent über die damaligen Planungen der Corona-Warn-App. Die Corona-Warn-App ist im Augenblick auch wieder in aller Munde. Und es wird von allen möglichen Seiten dort alles Mögliche gefordert, was die Corona-App angeht und kritisiert. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Die Leopoldina in ihrem jetzt diese Woche veröffentlichten Stellungnahme sagt, die Corona-Warn-App sollte in ihrer Funktionalität zum Beispiel durch die Ermöglichung freier Datenspenden der Nutzerinnen und Nutzer erwartet werden. Wünschenswert wäre darüber hinaus mittels der Lokalisierungsfunktion der Smartphones schnell die örtliche Inzidenz und die geltenden Verhaltensregeln sehen zu können. Wenn Sie das hören, Herr Kälber, steht da eigentlich der Datenschutz den von der Leopoldina formulierten Zielen im Wege?
Ich sehe das nicht, wobei gerade beim ersten Punkt der Datenspende es natürlich sehr unkonkret ist, wie leider bei vielen Vorschlägen, die so durch die Talkshows und Foren geistern an der Stelle. Eine Datenspende in der Form, dass man jemanden, der ein positives Testergebnis hat, dass der noch mehr Infos geben kann ans Robert-Koch-Institut, ans lokale Gesundheitsamt, freiwillig, was ja auch die Leopoldina gesagt hat, ist völlig problemlos realisierbar. Und dass die App selber ermöglichen kann, dass man sich mit einer Standortbestimmung, so wie in anderen Apps, die schon auf dem Markt sind, anschauen kann, wie ist hier der lokale Wert, was sind im Augenblick die aktuellen Vorgaben hier vor Ort. Das kann alles oder hätte alles schon längst umgesetzt sein können.
Hat sich jetzt, wenn Sie mal so die letzten 6 Monate, so lange gibt es die App ja mittlerweile, seit Juni bestätigt, dass die App datenschutzkonform betrieben werden kann?
Das sehen wir so als Datenschutzbehörde, zumindest für den engeren Teil der App selber. Das Aufsetzen auf der Schnittstelle von Google und Apple ist etwas, was für uns natürlich mehr eine Blackbox ist. Wobei ganz eindeutig gilt, auch Blackboxes können datenschutzrechtlich geprüft werden, nämlich an der Fragestellung, ob es Hinweise darauf gibt, dass Daten, die eigentlich mit der Bluetooth-Messung und dann der Weitergabe über die Schnittstelle einer Corona-Warn-App existieren, in irgendeiner Form eingegangen sind in die Datensammlung der beiden Anbieter des Betriebssystems. Das ist etwas, was man auch jederzeit prüft, auch mit einem Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen derzeit weiterhin keinen datenschutzrechtlichen Grund, nicht seinen Teil der Solidarität auszuüben und diese App auf einem Handy zu installieren, wenn man es denn kann, und damit zu helfen, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.
Hat es in den 6 Monaten eigentlich irgendwelche bekannt gewordenen Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit der App gegeben?
Nein, wir kennen keine Verstöße mit der App. Sie wissen, dass wir damals angesprochen haben, dass wir die Hotline als Hotline-Verfahren anstatt den Test unmittelbar über die App zu empfangen, das Testergebnis, dass wir das gefordert haben, zurückzufahren. Da sind wir jetzt auf so eine Kerngröße gekommen, die immer noch nicht zurückgefahren wird bei den Laboren. Da ist sicherlich noch weiterer Nachbesserungsbedarf aus datenschutzrechtlicher Sicht.
Können Sie das nochmal kurz erklären? Was meinen Sie
mit Kern? Naja, ganz einfach. Wenn Sie bei einem Test sind, da, Sie werden Sie ja ohnehin als Person identifiziert. Und wenn Sie dort sagen, ich möchte gerne das Testergebnis direkt in die App haben und das Labor das auch ermöglicht, dann scannen Sie kurz einen QR-Code ein und bekommen unmittelbar von dem Labor das Testergebnis zugeteilt. Ist diese Anbindung nicht vorhanden, müssen Sie sich bei einer Hotline melden. Diese Hotline muss in einer gewissen Form verifizieren, ob Sie tatsächlich eine Person sind, die ein entsprechendes Testergebnis eintragen kann. Da Sie mit Telefonnummern und Ähnlichem anrufen, ist dort eine gewisse Identifikationsgefahr vorhanden. Dann bekommen Sie diesen QR-Code und können dann ein Testergebnis Ihrer Wahl eintragen, insbesondere ein positives, um dann andere zu warnen. Von daher ist das Hotline-Verfahren aus Datenschutzsicht das deutlich schlechtere Verfahren. Und wir hatten eben auch die Vorgabe gegeben, es so schnell wie möglich in diesem Bereich auf Null zu fahren.
Und das ist bis heute nicht gelungen, nach allen Berichten, das auf Null zu fahren.
Wir hören von einer etwas über 90-prozentigen Anbindung der Labore, aber dass ein Teil der Labore nach wie vor diesen Anschluss nicht hat.
Das passiert, wenn digitale Technologie auf eine analoge Umgebung trifft, könnte man
sagen. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Mhm. Da hört man einiges in den Medien, aber wir haben jetzt nicht mit den Laboren gesprochen, sondern unsere Stelle, die wir kontrollieren, ist in dem Fall das Robert-Koch-Institut mit seiner Corona-Warn-App.
Wenn man sich so nochmal die Berichterstattung und Äußerungen aus der Politik und auch von den Wissenschaftlern anschaut, so aus dem Frühjahr, da hatte man die Erwartung, dass die App eine ganz zentrale Rolle bei der Pandemiebekämpfung spielt. Diese Rolle spielt sie jetzt, ich glaube, das wird keiner bestreiten, nicht. Liegt es am Datenschutz?
Nein, wer einigermaßen Verständnis für das Gesamtsystem hatte, war ja auch im Frühjahr eine warnende Stimme, zu glauben, dass mit einer App alles gut wird. Das ist in keinem Land der Welt der Fall. Und von daher haben sowohl viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als wir Datenschützer eine interessante Wandlung. Im Frühjahr mussten wir die Leute warnen, das wird nicht das Problem alleine lösen. Und heute sind wir unterwegs und verteidigen die App sowohl gegen die schon immer grundskeptisch überhaupt waren, als dann jetzt welche, die den Punkte, wo die App einen Beitrag liefert, noch kleinreden und sogar Menschen davon abhalten, die App noch zu installieren. Klar ist, sie leistet schon heute einen Beitrag und sie könnte einen größeren Beitrag noch leisten, wenn noch mehr Menschen sie nutzen und dann auch alle die positiven Testergebnisse teilen. Und diese Fragestellung hat es mit dem Datenschutz nur in umgekehrte Richtung, als die Kritiker das immer sagen, zu tun. Durch einen guten Datenschutz und durch einen glaubhaft aufrechterhaltenen guten Datenschutz kriegen wir mehr Menschen dazu, freiwillig diese App zu nutzen und auch ihre Daten zu teilen. Jeder Zweifel am Datenschutz wird die Nutzung verringern. Und damit hätte man das Gegenteil von dem erreicht, was man angeblich mit der Debatte ja erreichen wollte.
Jetzt findet man ja so Äußerungen auch wiederum aus dem auch März, April, dass man, also dass die App dann große Dinge leisten werde, wenn 60% der Bevölkerung die App nutzen würden. Da sind wir ja jetzt nicht hingekommen, sondern das stagniert ja so ein bisschen jetzt irgendwie so bei gut 20 Millionen Nutzern. Hätten Sie eine Idee, was man machen könnte, um diese Nutzungszahl noch zu erhöhen?
Übrigens, diese Studie mit den 60%, soweit ich weiß, eine Studie aus Oxford, wird immer wieder falsch zitiert. Die 60% sagten, wenn mehr als 60% diese Warn-App nutzen und dann die Empfehlungen der Warn-App auch sofort umsetzen, sprich auch ohne Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes zum Beispiel zu Hause bleiben, dann könnte man ohne sonstige Maßnahmen die Pandemie in den Griff bekommen. Hat man ein gesundes System aus manueller Verfolgung, schnellen Quarantäneanordnungen, Quarantäneermöglichungen, guten Tests, kommt man auch mit einem Ergebnis von unter 60% einen starken positiven Beitrag der App. Aber ja, wenn anstatt 23 Millionen 32 Millionen nutzen würden, hätten wir schon einen deutlich höheren Effekt. Man muss noch besser werben. Ich glaube, es wäre gut, wenn auch noch auf einigen weiteren älteren Handys ermöglicht würde, dass das System läuft. Man kann sich gerne auch verständigen über die Frage von Bluetooth-Tags, die also als Armband oder Ähnliches getragen werden, wenn man da auf einige Punkte achtet. Ich würde den Komfort der App noch weiter erhöhen, als beispielsweise solche Informationen, was gilt jetzt hier an dem Ort, wo ich gerade unterwegs bin. Und wir sollten die Vorschläge umsetzen, die ja gemacht wurden, wie man datenschutzgerecht mit dieser datenschutzfreundlichen Architektur trotzdem eine automatische Clustererkennung und damit eine weitere Unterstützung für die lokalen Gesundheitsämter bereitstellen könnte.
Sie haben erwähnt, ein Bluetooth-Armband, das sagt mir jetzt nichts. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, es gibt ja die Debatte, ob man Menschen ermöglichen sollte, die jetzt keine geeigneten mobilen Endgeräte haben, trotzdem unterwegs ihren Beitrag zu leisten, indem sie zum Beispiel einen kleinen Bluetooth-Sender bei sich tragen, der ebenfalls wechselnd solche Bluetooth-IDs sendet, also eine Begegnung bei anderen aufgezeichnet wird, und für den Fall eines eigenen positiven Tests könnte man ebenfalls Kontaktpersonen warnen.
Ist sowas auf dem Markt?
Es gibt da mehrere Projekte, soweit ich weiß, in Sachsen eins in Norddeutschland. Aber das ist einfach, wo wir schon mal präventiv Dinge verfolgen, die eventuell in absehbarer Zeit auf uns als Beratungs- und Kontrollbehörde dann zukommen. Wir wollen nicht überrascht werden, sondern wir wollen einen breiten Blick haben.
Vielleicht erläutern Sie nochmal bei der Gelegenheit, was denn eigentlich überhaupt die Funktion ist. Sie haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, RKI. Die Funktion ist Ihrer Behörde im Zusammenhang mit der App.
Also mit der App unmittelbar sind wir zu Beginn als Beratungsbehörde erstmal unterwegs gewesen. Heute sind wir beides, Beratungs- und Kontrollbehörde. Die App läuft ja. Der datenschutzrechtlich verantwortlich dafür ist das Robert-Koch-Institut und als Bundesbehörde damit unter der Aufsicht des Bundesdatenschutzbeauftragten. Das heißt, wir prüfen von der rechtlichen Seite, von der Dokumentation auch im Verlauf. Wir schauen uns auch so ein Callcenter an oder Callcenters an, in denen die Hotlines laufen. Wir klären dort die entsprechenden Auftragsverarbeiterregelungen und. Gleichzeitig stehen wir als Beratungshaus auch für Weiterentwicklungen der App zur Verfügung. Das heißt, wir warten nicht ab, bis eine fertige Funktionalität oder Weiterentwicklung kommt und bewerten die dann, sondern bieten an, zum frühen Zeitpunkt zu uns zu kommen und damit auch Sackgassen der Entwicklung natürlich zu vermeiden, weil die Ideen direkt von Anfang an dann in die richtige Richtung laufen.
Vor ungefähr 2-3 Wochen haben wir mit Henning Tillmann auch einen Podcast aufgenommen, in dem es um die App geht, die den Hörern sehr empfohlen sei, weil wir da auch viele jetzt mehr technische Fragen besprochen haben. Da ist es auch sehr, sehr stark darum gegangen, dass die App doch weiterentwickelt werden sollte. Wie sehen Sie das? Haben Sie da eine Meinung zu?
Ja, als Staatsbürger bin ich auch der Meinung, dass man da noch einiges tun könnte und dass man den Sommer auch für die eine oder andere Weiterentwicklung schon hätte nutzen können. Als man noch in Restaurants gehen durfte, hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass ich eine datenschutzfreundliche Registrierung über die App und damit vertrauenswürdig hätte machen können, statt dieser schrecklichen Papier. Der datenschutzrechtlich nicht gut gehandhabt wird an vielen Stellen, oder Apps, bei denen ich nicht weiß, was tatsächlich mit den Daten passiert, wie diese aufbewahrt werden und ähnlichem mehr. Die Frage der Clustererkennung, die ja durch pandemische Erkenntnisse mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, sollte sicherlich abgebildet werden. Zu all dem erwarten wir Vorschläge dann auch von Seiten des Robert-Koch-Instituts, bei dem wir Gewehr bei Fuß stehen, um zu beraten.
Sie erwarten Vorschläge, das heißt, die Vorschläge sind noch nicht da?
Na, als Staatsbürger erwarte ich, dass Vorschläge gemacht werden, und als Kontrollbehörde erwarte ich, dass welche gemacht werden.
Mein Lieblingsthema eines meiner Lieblingsthemen bei der App ist immer, dass ich nicht verstehe, warum mir Risikokontakte einerseits warum mir Kontakte einerseits angezeigt werden, in der Stückzahl und andererseits ist die App grün und dann, wenn man dann in die Informationen guckt, heißt es da sinngemäß, man müsse sich keine Sorgen machen. Verstehen Sie das?
Das ist eine Entscheidung des Robert-Koch-Instituts, dass man am Anfang den Leuten auch zeigen wollte, das zeichnet auf, aber nach unserer Einschätzung warst du jetzt nicht gefährdet an der Stelle, aber das ist nichts, was wir bewerten an dem Punkt. Es wird kein personenbezogenes Datum damit offengelegt und von daher ist es keine datenschutzrechtliche Frage.
Wie erklären Sie sich eigentlich, Herr Kelber, dass bei den enttäuschten Erwartungen, die es ja fraglos gibt, also die Erwartungen waren, wie wir schon besprochen haben, sehr hoch an die App und sie sind, die App hat jetzt nicht das, hat diese ganzen Blütenträume nicht wirklich in Erfüllung gebracht. Warum gerät eigentlich dann der Datenschutz so schnell in Verdacht, die Pandemiebekämpfung zu behindern?
Ja, weil es so einfach ist, die Überschrift so einfach ist, das erleben wir ja nicht nur bei der Pandemiebekämpfung, das erleben Datenschützer im Augenblick bei der Digitalisierung in den Schulen, das erleben wir bei Sicherheitsgeschichten. Anstatt sich zu überlegen, wo sind eigentlich die Vollzugsdefizite, wo müsste ich richtig Kernarbeit machen, wo geht es um die Einstellung und Qualifizierung von Leuten, wo fehlt technische Ausstattung, Evaluierung auch von bisher schon getroffenen Regelungen, ist es doch ganz einfach, in 10 bis 20 Sekunden oder in einer Überschrift eine angeblich einfache Lösung vorzulegen. Hier sei es also angeblich der Datenschutz. Ich habe das gestern mal in einem Social-Media-Kanal ein bisschen auf die Schippe genommen. Da hat jemand davon berichtet, dass er wusste, dass er Kontakt hatte mit einer Corona-infizierten Person über mehrere Stunden in einem Raum und tatsächlich von dem Gesundheitsamt gehört hatte, also solange keine Quarantäneanordnung schriftlich per Brief bei Ihnen eingegangen ist, dürfen Sie sich frei bewegen. Ist also völlig von dem Einsehen der Person abhängig war, ob jetzt hier eine Infektionskette, eine mögliche, unterbrochen wird oder nicht. Über sowas zu reden, dass dann über hunderte Gesundheitsämter, wie kriegen wir das geregelt, ist halt sehr viel schwieriger als zu sagen, wegen dem bösen Datenschutz sind wir jetzt nicht vorangekommen. Das gipfelt bis in Zeitungsartikel, wo angeblich die Datenschützer schuld sind, dass man keine verschlüsselten E-Mails, sondern Faxe heute hin und her schickt. Ich habe das noch irgendwie nirgends mitbekommen, dass mich jemand gefragt hatte, ob er das mit verschlüsselten E-Mails machen darf und wir dann Nein gesagt haben. Das ist natürlich einfach Banane, um es deutlich zu sagen.
Jetzt gibt es ja heute auch wieder, auch in der FAZ nochmal heute wieder einen Bericht aus Taiwan. Und es gibt dann immer so eine verbreitete Einschätzung, den asiatischen Ländern, denen sei es doch besser gelungen, die Pandemie mittels digitaler Tools in den Griff zu bekommen, weil man es da nicht so mit dem Datenschutz hat. Und müsste das nicht eigentlich ein Vorbild für uns sein? Was hören Sie, wenn Sie immer diese Hinweise auf Asien hören?
Naja, also neben der Tatsache, dass manche von denen auch schon wieder höhere Zahlen haben, aber im Allgemeinen gilt das ja. Wir haben einige Länder in Asien, Ozeanien, die besser zurande gekommen sind. Neuseeland, Südkorea lange Zeit, Taiwan, Japan. Ich habe bisher noch keine vernünftige Studie gesehen, welche der dortigen Maßnahmen welchen Beitrag geleistet hat. Also was ist der Beitrag der Insellage an der Stelle? Und selbst Südkorea ist realistisch gesehen eine Insel, weil von Nordkorea nicht allzu viel rüberkommt über den dortigen Todesstreifen an der Stelle. Was ist die sehr hohe Disziplin, die es dort gegeben hat? Ich habe keine Corona-Leugner-Demos mitbekommen in Taiwan an der Stelle. Die Kenntnisse, dass man sich sehr viel besser nach den letzten Epidemien schon darauf vorbereitet hatte und vor allem, dass wenn Infektionsketten möglich sind mit Quarantänemaßnahmen in einer völlig anderen Form und sehr viel schneller, rigider umgegangen wird als hier, da dort teilweise es gar keine Warn-Apps in dieser Form gibt, wen habe ich vorher getroffen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Datenschutz einer Warn-App das ausschlaggebende Kriterium gewesen sein kann. Aber zu einer Gesamtbetrachtung würden wirklich gehören, dass man sich sämtliche Maßnahmen anschaut und deren Einfluss. Das ist auch so eine vereinfachte Variante. Israel galt am Anfang mal als Beispiel. Die würden ja alle Geheimdienstinformationen nutzen. bis Israel dann zum pro Kopf teilweise die zehnfachen Infektionszahlen von Deutschland hatte.
Aus Taiwan kam dann auch unter anderem der Bericht, den ich jetzt schon mehrfach gehört habe, ob das stimmt oder nicht, weiß man ja nicht so ganz genau. Möglicherweise dreht sich das auch nur rum. Es gäbe einen Fall, wo jemand in Quarantäne gesteckt worden sei und in einem Hotelzimmer sich aufhalten müsse. Und dann hätte es eine Überwachungskamera gegeben, die festgestellt hat, dass er sich ein paar Sekunden lang in den Flur des Hotels bewegt habe. Und dafür, das koste ihn jetzt 3.000 Euro oder Dollar Strafe. Das hat natürlich dann überhaupt nichts mehr mit Apps zu tun, sondern mit ganz anderen Formen der Überwachungstechnik.
Auch das deutsche Recht gibt Möglichkeiten, in der Quarantäne bestimmte Grundfreiheiten einzuschränken. Und bei Leuten, die bekannt sind als Quarantäneübertreter, dann auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die Frage ist, ob es verhältnismäßig wäre, diese Maßnahmen auch gegenüber denen zu ergreifen, die sich mit hoher Disziplin an die Vorgaben halten. Wir müssen vor allem die Menschen sehr viel schneller informieren, dass sie Quarantäne gehen sollten. Das wäre vielleicht mal der erste Schritt.
Das gilt wohl auch für Berichte aus China, dass dort auch die Quarantäne sehr, sehr streng mit Lokalisierungsfunktionen auf dem Handy, was jetzt auch wieder eigentlich was ganz anderes ist als die Warn-App, dort überwacht wird. Das ist dann ja auch gar kein Thema, was man eigentlich vergleichen kann mit den Funktionen, die die Warn-App vornehmen soll.
Ja, Deutschland hat diese Infrastruktur zum Überwachen gar nicht wie so ein brutaler Überwachungsstaat wie China. Die könnte man auch zeitmäßig in der Zeit noch nicht einmal aufbauen an der Stelle. Von daher fällt das schon aus technischen und administrativen Gründen aus. Und da muss man schon gar nicht über die dahinterstehenden Datenschutzfragen sprechen. Ich glaube, eine Konzentration auf das, was überhaupt technisch machbar ist und das dann auf die Geeignetheit und dann noch auf die Verhältnismäßigkeit zu testen und daraus dann einen Katalog von Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung zu machen. Das wäre die richtige Vorgehensweise. Das Clickbaiting und lass mich den schrillsten Vorschlag in der Talkshow machen, ersetzt, glaube ich, so eine echte Sacharbeit zur Bekämpfung der Pandemie nicht.
Fällt Ihnen ein Bericht über eine, ich sage jetzt mal, Begegnungs-App, also eine App, die anzeigt, dass man einem positiv getestet begegnet ist, fällt Ihnen ein Bericht aus irgendeinem Land ein über eine solche App, die besser ist als das, was wir in Deutschland haben?
Dafür fehlt mir die Details der Prüfung. Wir wissen, dass die irische App einen höheren Verbreitungsgrad innerhalb der dortigen Bevölkerung jetzt erreicht hat als die deutsche. Im Vergleich zu vielen unserer Nachbarländern ist die deutsche App wiederum stärker verbreitet an der Stelle. Aber sie ist eben auch noch nicht mal auf der Hälfte der Geräte, auf der es möglich wäre, unterwegs. Allerdings hoffe ich natürlich, dass die entsprechenden Gesundheitsstellen sich auch europaweit verknüpfen und sich anschauen, was liegt denn in anderen vor, was kann man noch tun. Und vor allem, wenn man Daten zur Verfügung hat, wie könnten diese Daten denn überhaupt lokal verarbeitet werden? Auch das gehört ja zu so einem Kanal dazu. Daten zu erheben, die nachher gar nicht genutzt werden können für den Zweck, verbietet sich ja eigentlich auch schon.
Eingangs angesprochen, Leopoldina, wo das Wort Datenspende dann auch auftaucht, wenn auch nicht näher spezifiziert. Es gab doch auch mal im April schon ein so Datenspende Projekte jetzt, also gar nicht im Zusammenhang mit der Warn-App, sondern mit, ich glaube, es war eine andere App des Robert-Koch-Instituts. Haben Sie davon noch mal was gehört?
Ja, diese App existiert. Sie hat einige hunderttausend Nutzerinnen und Nutzer. Datenspende ist ein sehr schillernder Begriff, mit dem jeder was anderes meint. So wie er mal vom Ethikrat eingeführt wurde, ist er mit Datenschutzrecht nicht vereinbar, nämlich die Abgabe von Daten für einen nicht näher bekannten Zweck, ohne die Möglichkeit zu widerrufen, und nicht wissend, für was sie eingesetzt werden. Das widerspricht der Idee, dass man nicht nur freiwillig eine Einwilligung geben muss, sondern dass sie informiert und konkret sein muss. Bei der Datenspende-App, ich fand den Begriff nie schön, des Robert-Koch-Instituts, weil er eben so schillernd ist, ging es darum, Daten von entsprechenden Fitnessarmbändern und Smartwatches über Bewegung, über Pulsschlag und Ähnliches zu machen, in der Hoffnung, dass man in solchen Daten vor Wellen der Pandemie schon sehen kann, oh, jetzt eine größere Anzahl von Menschen verändert ihr Verhalten, hat andere Biowerte an der Stelle. Dort gibt es immer wieder Veröffentlichungen und wir sind hier ebenfalls, da das Robert-Koch-Institut sie betreibt, die entsprechende Aufsichtsbehörde und schauen uns Betrieb und rechtliche Grundlagen davon natürlich regelmäßig an.
Sie haben es ja schon im anderen Zusammenhang gerade gesagt, ist das auch so ein Fall, wo die eigentliche Herausforderung nicht die Erhebung der Daten ist, sondern auch tatsächlich was mit den Daten anzufangen?
Dort nicht, weil man sich natürlich vorbereitet hatte, mit diesen Daten zu arbeiten. Es war der ganze Weg natürlich dorthin, wie sehen die Rechtsgrundlagen aus, wie informiere ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir hatten Konflikte darüber, dass man bei diesen Fitnessarmbändern sich gar nicht so leicht beschränken kann, darauf die Daten zu empfangen, die man benötigt, sondern direkt eine höhere Zahl von Daten bekommt. Das musste auch klargestellt werden, dass sie zwar en bloc übermittelt werden, aber sofort gelöscht werden. An der Stelle, jetzt geht es darum, ob überhaupt das Ziel erreicht wird, das man dort gemacht hat. Also man muss ja natürlich irgendwann nachweisen, dass man mit diesen Daten tatsächlich eine frühzeitige Detektion von Infektionswellen, Infektionsketten erreichen kann, dass man einen entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntniswert auch daraus hat. Sonst ist natürlich irgendwann die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung dieser Daten entfallen. Und darüber sprechen wir auch mit dem Robert-Koch-Institut und schauen uns die Ergebnisse an.
Ist das vielleicht ein Phänomen, also jetzt mal wieder ein bisschen weg von der Datenspende-Aktion dort und vom Robert-Koch-Institut, aber ein bisschen allgemeiner gesprochen, ist das vielleicht ein Phänomen, dem man häufiger mal begegnet, dass man einfach glaubt, wenn man ganz, ganz viele Daten sammelt, dass man dann damit, also diese Algorithmengläubigkeit, dass man damit dann also schon eigentlich auf dem Dreiviertelweg ist, auch ganz, ganz viel dann aus diesen Daten an Erkenntnissen zu gewinnen. Und also dieser Glaube und dann die Wirklichkeit, dass das eben gar nicht so einfach ist.
Also ich glaube erstmal drei Stufen. Das eine war der Vorschlag, dass man mit mehr Daten das Problem lösen könnte, ist ein einfacher, politischer und medialer. Bei Sicherheitsbehörden oder auch staatlichen Stellen gilt oft, lasst uns doch die Daten mal haben, wir schauen später mal, ob wir sie auch auswerten können, ob sie einen Beitrag liefern. Und das Dritte ist ja, der Glaube, dass der große Datensee, der Data Lake, bei dem man umso mehr Daten man hat, automatisch ein besseres Ergebnis von des Einsatzes künstlicher Intelligenz oder maschinellen Lernens erreicht, ist weit verbreitet. Sind das gute Daten, können sie natürlich tatsächlich verstärkte Erkenntnisse bekommen. Allerdings müsste man sich wirklich über die Qualität der Daten, das Ziel, auch das, die Tatsache, dass man diese Daten natürlich dann in einer Form bekommt, dass sie repräsentativ sind und nicht von denen, die sich dann einer Digitalisierung entziehen, eine Datengruppe fehlt. Von daher ist die Frage Vertrauen wieder mit drin, und mit Datenschutz erreicht man ein solches Vertrauen. Ich glaube, dass bestimmte Formen der Verarbeitung von Daten datenschutzfreundlicher sind und deswegen vereinbar mit unseren europäischen Werten. Wir müssen eben nicht China 2.0 oder Silicon Valley 2.0 sein, sondern Europa. Und unsere Datenauswertung werden eben anders aussehen als in Nordamerika oder Ostasien.
Interessanterweise ist ja überhaupt jetzt erst diesen Monat, geht in Kalifornien, wo man ja gedacht hätte, das müsste eigentlich das erste Land sein, was die Apple-Google-Technologie verwendet, in diesem Monat überhaupt erst geht in Kalifornien eine Warn-App auf der also auf der Grundlage eigentlich, auf der auch unsere Warn-App funktioniert, an den Staat. Also selbst in Amerika, wo man ja immer so geneigt ist zu sagen, also da gibt es ja eigentlich keinen Datenschutz, kann man sehen, dass das auch, also auch in einer solchen unter solchen Verhältnissen, dass man da längst noch nicht so weit ist wie bei uns. Ja. Und
nicht mal in Kalifornien. Ja, zum Glück haben ja Apple und Google zumindest für diejenigen, die die Schnittstelle verwenden, Vorgaben gemacht beim Datenschutz. Vermutlich auch aus der Angst heraus, dass man sonst natürlich sich öffnen würde in bestimmten Staaten dafür, dass die Bluetooth Low Energy Messung ansonsten für weitere Überwachungsmaßnahmen verwendet werden könnte. An der Stelle stellen sich vor, was in Händen von China habe ich nicht nur die Ortung über GPS, sondern ich hätte dann tatsächlich auch noch zusätzlich die Daten, wer wem wie lange wie nah gekommen ist. Das wäre natürlich eine Komplettierung der dortigen Geschichten. Das war der Grund, warum Google und Apple die Schnittstelle so gewählt haben, wie sie ist, die aber auch für die Funktionalitäten, die man von der Warn-App haben will, ausreichend ist.
Herr Gelber, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ich darf Ihnen für dieses spannende Gespräch ganz, ganz herzlich danken und Ihnen noch einen angenehmen Donnerstag wünschen.
Das Gleiche für Sie. Vielen Dank fürs Interesse.